Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute geht es um das Thema Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Wir wollen erfahren, was das überhaupt ist, was man unter wirtschaftlichen Eigentümer versteht und welche laufenden Verpflichtungen das Ganze mit sich bringt. Antworten gibt's von Michael Geilberger. Er ist unser Experte von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Michael.
Hallo.
Starten wir mal ganz klassisch mit der Begriffsdefinition, damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht. Was sind wirtschaftliche Eigentümer?
Also wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des WIREG, also Wirtschaftliche Eigentümerregistergesetz, gibt es bei Rechtsträgern wie zum Beispiel GmbHs, UGs oder Vereinen, nicht aber grundsätzlich bei Stiftungen, Trusts und Fonds. Und man muss jetzt unterscheiden, es gibt direkte wirtschaftliche Eigentümer. Das sind natürliche Personen mit einer Beteiligung von mehr als 25% am jeweiligen Rechtsträger. Dann gibt es indirekte Eigentümer. Das sind natürliche Personen, die einen Rechtsträger über eine Beteiligung von mehr als 50% kontrollieren, der selbst wiederum eine Beteiligung von mehr als 25% hält. Also zum Beispiel, ich habe eine GmbH und an dieser GmbH ist wieder eine GmbH beteiligt mit 100%. Und darüber steht dann noch eine natürliche Person, die wiederum zu 100% an dieser GmbH beteiligt ist, dann ist diese natürliche Person an der Spitze quasi der indirekte wirtschaftliche Eigentümer. Und dann gibt's noch eine subsidiäre Meldung der obersten Führungsebene, so nennt man das. Das ist dann quasi die Geschäftsführung, die zu melden ist, wenn weder ein direkter noch ein indirekter Eigentümer ermittelt werden kann.
Michael, es klingt sehr kompliziert.
Ist es auch. Ist etwas für Fachleute, muss ich sagen. Und dann vielleicht noch ergänzend, das sind also die Eigentümer bei GmbHs etc. Und bei Stiftungen, Trusts und Fonds, da habe ich Funktionen. Also zum Beispiel Funktionen bei einer Privatstiftung, da sind die Stifter, die Begünstigten bzw. der Stiftungsvorstand zu melden.
Und warum reden wir überhaupt über das Thema? Was bringt uns dieser Register der wirtschaftlichen Eigentümer oder warum ist das überhaupt notwendig?
Naja, das hängt mit den Geldwäschebestimmungen zusammen. Das heißt also, man ist verpflichtet, diese Eigentümer, die hinter den Rechtsträgern stehen, einfach bekannt zu geben.
Also quasi, es geht um eine Meldung.
So ist es.
Und wie wird das gemeldet? Wie wird das überprüft?
Naja, es gibt zunächst einmal grundsätzlich eine jährliche Prüfpflicht. Dazu gehört, dass mindestens einmal jährlich eine entsprechende Überprüfung der Identität der wirtschaftlichen Eigentümer stattzufinden hat. Das bedeutet, dass zwischen den turnusmäßigen Überprüfungen höchstens 12 Monate liegen dürfen. Änderungen sind aber jedenfalls binnen 4 Wochen ab Änderung zu melden.
Das heißt, wenn sich der Eigentümer ändert?
Wenn sich etwas an den Daten der Meldung ändert, jawohl.
Gut, das heißt, ich habe die Prüfpflicht, aber habe ich jetzt dann auch diese Meldepflicht, von der du jetzt gerade gesprochen hast?
Genau. Also die Rechtsträger müssen auch jährlich eine Meldepflicht erfüllen. Die jährliche Meldepflicht besteht insbesondere bei Gesellschaften, bei denen nicht alle Gesellschafter natürliche Personen sind, beziehungsweise in Fällen, in denen eine andere natürliche Person die Kontrolle über die Geschäftsführung ausübt. Auch wenn sich keine Änderungen ergeben haben, sind die gemeldeten Daten binnen 4 Wochen nach Fälligkeit der jährlichen Überprüfung mittels einer neuen Meldung im unveränderten Inhalt zu bestätigen. Das ist ganz wichtig. Also einmal im Jahr muss man melden.
Und wer meldet?
Na, melden kann entweder der Rechtsträger selber oder Meldungen können auch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer eben im Auftrag ihrer Mandanten durchführen.
Und was passiert, wenn man diese jährliche Frist verabsäumt?
Naja, da kommt es jetzt drauf an. Wird diese Frist einmal versehentlich verabsäumt, dann passiert im Regelfall noch nichts Gravierendes. Es gibt zunächst eine Erinnerung unter Androhung einer Zwangsstrafe. Und im Zuge der zweiten Erinnerung wird dann eine Zwangsstrafe von 1.000 Euro festgesetzt.
Aber wenn man dann noch immer nicht gemeldet hat, ja, ich glaube, dann ist Feuer am Dach, oder?
Bitte, da ist dann größte Vorsicht geboten, denn wenn beharrlich, das heißt zweimal, eine solche Aufforderung unbeantwortet bleibt, entsteht neben der 4.000 Euro betragenden zweiten Zwangsstrafe darüber hinaus ein finanzstrafrechtlicher Tatbestand in Form eines Finanzvergehens. Also das kann dann sehr, sehr unangenehm und auch teuer werden. Das betrifft jedoch nicht eine gebotene Änderungsmeldung, etwa durch einen Gesellschafterwechsel, denn unterbleibt eine solche grob fahrlässig oder vorsätzlich, dann geht der Strafbarkeit kein Zwangsstrafverfahren voraus. Das heißt also, Änderungen von wirtschaftlichen Eigentümern sind immer binnen 4 Wochen zu melden. Da gibt es dann kein Erinnerungsverfahren.
Okay, jetzt haben wir aber ein bisschen so über die Strafen. Gibt es da auch hinsichtlich der Strafen ein Update? Gibt es da Neuerungen, die jetzt die neue Bundesregierung damit sich mit den Änderungen mit sich getragen hat?
Naja, das gibt es eigentlich eh schon seit 1.8.2023, aber da hat sich ein bisschen was getan. Und zwar die Versäumnis der Abgabe einer Änderungsmeldung stellt ein Finanzvergehen dar, wenn damit eine Nicht-Offenlegung von wirtschaftlichen Eigentümern einhergeht. Das Strafausmaß beträgt bis zu bitte 200.000 Euro, ja, also das ist eine hübsche Summe. Die nicht oder nicht fristgerechte Meldung von sonstigen Änderungen stellt nur noch eine Finanzordnungswidrigkeit dar, wenn diese vorsätzlich begangen wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass der wirtschaftliche Eigentümer korrekt offengelegt wurde, und auch hier besteht ein Strafrahmen bis zu 25.000 Euro. Also das sind wirklich hübsche Summen. Die gute Nachricht vielleicht, es existiert dabei ja nicht unbedingt eine Mindeststrafe. Es steht also drinnen bis zu. Es kann natürlich auch eine geringere Strafe festgesetzt werden. Oder allenfalls keine Strafe. Es kann auch gänzlich davon abgesehen werden. Aber ich rate bitte, diese Verpflichtung ernst zu nehmen.
Ich meine, es kann ja immer wieder passieren, dass man Dinge verabsäumt. Kann man noch solche Fehler ein bisschen ausbügeln?
Das kann man grundsätzlich, und zwar mit einer sogenannten Selbstanzeige. Das heißt, erkennt man begangene Fehler im Zusammenhang mit erstellten WIRIG-Meldungen, dann besteht die Möglichkeit, und zwar so die Tat noch nicht entdeckt wurde, das ist wichtig, diese mittels einer Selbstanzeige im Sinne des Paragraphen 29 Finanzstrafgesetz zu sanieren.
Das heißt, wenn sich da bei den wirtschaftlichen Eigentümern was getan hat, genau, ich diese 4 Wochen Meldefrist verabsäumt, ja, habe, aber noch keine Erinnerung erhalten habe, dann könnte ich quasi das im Zuge, genau, einer Selbstanzeige, genau, ausbügeln.
Genau, wobei da gibt es natürlich gewisse Grundsätze. Ja. Grundsätze einer Selbstanzeige, das heißt, ich muss einmal eine präzise Darlegung der Verfehlung machen, dahingehend, dass eben die Meldung bisher nicht oder unrichtig erstattet wurde. Dann Offenlegung des maßgeblichen Sachverhalts, das heißt die für die unvollständige Meldung erforderlichen Informationen, wie Darstellung der Unternehmensstruktur, Treuhandschaften und so weiter. Dann die Einbringung bei einem Finanzamt oder dem Amt für Betrugsbekämpfung, am besten per Finanz online, bitte nicht per E-Mail, das geht nicht. Und auch Achtung, bitte keine Einreichung bei der Registerbehörde. Ja? Also das muss wirklich ein Finanzamt sein.
Weil es eine Selbstanzeige ist.
Genau, weil es eine Selbstanzeige ist. Weil das bedeutet, dass eine bloß über das USB, also Unternehmerservice-Portal, eingereichte, also entweder korrigierte oder nachgereichte WIRIG-Meldung, die hat keine Wirkung als Selbstanzeige. Im Gegenteil, das kann dann sogar dazu führen, dass die Tat entdeckt ist und damit es eben zur Sperrwirkung für eine Selbstanzeige kommen kann, und das Ganze würde dann die Straffreiheit verhindern.
Aber einreichen muss ich die Meldung ja trotzdem, ne?
Einreichen muss ich sie. Einreichen, und zwar aber erst nach der erfolgten Selbstanzeige. Ja? Man nennt das, es hängt mit der Schadensgutmachung zusammen, die ja monetär nicht erfolgt, weil es ja zu keiner Abgabenverkürzung gekommen ist. Aber nach Ansicht des BMF ist die korrekte Meldung über das USB unmittelbar nach Einbringen der Selbstanzeige erforderlich. Wobei, muss ich dazu sagen, nach einer BFG-Entscheidung ist das mit der Unmittelbarkeit nicht mehr so streng, aber es sollte nach der Einbringung der Selbstanzeige jedenfalls die korrekte Meldung über das USB erfolgen. Und dann vielleicht noch die Rechtzeitigkeit natürlich, das heißt, ich glaube, ich habe schon erwähnt, es darf also die Anzeige sozusagen, es darf keine Tatentdeckung noch gegeben haben.
Weil sonst kann ich keine Selbstanzeige machen.
So ist es. Dann natürlich wichtig in der Selbstanzeige die Täternennung. Das heißt, nur dem Anzeiger Und den im Schreiben genannten natürlichen und juristischen Personen kommt eben die Straffreiheit zu.
Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, Reihenfolge bei einer Fehlerkorrektur wäre?
Naja, die Reihenfolge wäre also zunächst eben Einbringung der Selbstanzeige beim Finanzamt oder Amt für Betrugsbekämpfung und dann eben möglichst unmittelbar danach die Vornahme der korrekten Meldung über das Unternehmerserviceportal.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Michael, ab 1.10. kommt es ja zu Neuerungen im Zusammenhang mit dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer, oder?
Genau. Und zwar, ab 1.10.25 treten Änderungen in Bezug auf sogenannte Nominee-Vereinbarungen in Kraft. Das sind Treuhandschaften. Neben wirtschaftlichen Eigentümern sind auf Ebene des meldepflichtigen Rechtsträgers dann auch Nominee-Vereinbarungen, also Treuhandschaften und deren Vertragsparteien, also die Treugeber, die Treuhänder und auch die Nominee-Direktoren zu melden.
Erfüllen die jetzt auch quasi Funktionen gemäß WIREG, so wie es Stiftungen, Trusts und Fonds tun, oder zählen die quasi wie, also auf der gleichen Ebene wie die Eigentümer?
Also die sind ebenfalls zu melden, das wird im Meldeformular, wird es da Änderungen geben, wo dann sämtliche Treuhandschaften zu melden sind.
Und wann liegen jetzt Nominee-Vereinbarungen vor?
Also eine Nominee-Vereinbarung liegt vor, wenn ein Treuhänder als Eigentümer oder in einer Funktion eben für einen Treugeber auftritt.
Und was ändert sich jetzt?
Naja, also bisher mussten nur Treuhandschaften gemeldet werden, die für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums relevant waren. So, und jetzt ab 1.10.25 sind auch Treuhandschaften zu melden, die kein wirtschaftliches Eigentum vermitteln. Es sind daher sämtliche Nominee-Vereinbarungen, also Treuhandschaften, auf Ebene des zu meldenden Rechtsträgers betroffen. Also die neuen Meldeerfordernisse greifen auch dann, wenn bisher eine Meldebefreiung vorlag. Das ist vielleicht auch wichtig. Das bedeutet, dass auch jene Rechtsträger umfasst sind, die bisher keine Meldung abgegeben haben, weil alle Gesellschafter natürliche Personen sind und beim wirtschaftlichen Eigentum zum Beispiel mangels relevanter Treuhandverhältnisse keine Abweichung zu den im Firmenbuch eingetragenen Personen bestehen.
Und wann sind jetzt diese Bestimmungen oder worauf sind diese Bestimmungen anzuwenden?
Diese Bestimmungen sind auf alle Meldungen und Änderungsmeldungen, also Änderungsmeldungen und Jahresmeldungen, muss man korrekt sagen, anzuwenden, die nach dem 30.09.25 an das Register ermittelt werden. Das heißt, das Bestehen einer bisher nicht relevanten Nominee-Vereinbarung löst grundsätzlich jetzt keine Verpflichtung zur Abgabe einer Änderungsmeldung aus. Sollte es aber um den bisher meldebefreiten Rechtsträger handeln, dann muss auf die Meldebefreiung aktiv verzichtet werden, das kann man dann machen, und die bisher nicht relevanten Nominee-Vereinbarungen, also Treuhandschaften, sind binnen 4 Wochen ab Inkrafttreten der neuen Bestimmung an das Register zu melden. Das heißt also grundsätzlich binnen 4 Wochen ab 1.10.25.
Das heißt, da haben wir die gleiche Frist wie bei den Eigentümern.
Bei den, ne? Änderungsmeldungen, ja. Genau, ist hier die gleiche Frist. Ja. Das heißt also, die Nominees, ja, und die Nominee-Direktoren, die sind als Treuhänder verpflichtet, eigentlich angemessene, präzise und aktuelle Informationen über die Identität ihres Nominators als Treugeber und der wirtschaftlichen Eigentümer des Nominators zu erheben. Und diese Informationen müssen dem Rechtsträger und auf Aufforderung auch den Verpflichteten und Behörden gegenüber offengelegt werden.
Hast du da vielleicht einen Tipp?
Ja, also bitte, ich kann nur ersuchen, bitte überprüfen Sie daher, ob in Ihrer Gesellschaft, also in Ihrem Rechtsträger, Treuhandschaften oder vergleichbare Vereinbarungen bestehen, die der neuen Meldeverpflichtung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen zur Dokumentationszwecken, sich von jedem Gesellschafter schriftlich bestätigen zu lassen, dass keine Nominee-Vereinbarungen, also Treuhandschaften, bestehen, die in die Eigentümerstruktur bzw. Funktion einwirken und dass weiters eben keine abweichenden Stimmrechte oder Syndikatsverträge oder Kontrollverhältnisse bestehen. Und im Fall von Treuhandschaften bzw. auch Nominee-Direktoren sind die für die Meldung notwendigen Daten schriftlich bestätigen zu lassen.
Nachdem diese Meldungen ja per 1.10. in Kraft getreten sind, muss man ja eigentlich aktiv sein.
So ist es, ja. Also unbedingt jetzt in der nächsten Zeit schauen, ob es hier irgendwelche Treuhandvereinbarungen gibt. Und damit wir rechtzeitig für Sie aktiv werden können, geben Sie uns bitte alle derzeit vorliegenden Treuhandverhältnisse möglichst umgehend bekannt. Informationen über zukünftige Änderungen betreffend Treuhandschaften, aber auch betreffend Änderungen von wirtschaftlichen Eigentümern sind bitte unbedingt möglichst umgehend nach der erfolgten Änderung, also zum Beispiel nach Abschlussvertrag, an uns weiterzugeben, da Änderungen, ja wie heute schon erwähnt, innerhalb von 4 Wochen zu melden sind und natürlich auch die Bearbeitungszeit berücksichtigt werden muss.
Michael, danke mal für den Überblick. Zusammenfassend, wenn man es jetzt noch einmal das Fazit daraus ziehen möchte.
Naja, also bitte, der erste Punkt ist einmal, schauen Sie, ob bei Ihrem Rechtsträger eben Meldeverpflichtungen vorliegen, so wie es wir jetzt besprochen haben, in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentümer. Da hat sich ja jetzt grundsätzlich nichts verändert. Und dann eben ganz wichtig jetzt zu schauen, ob es Treuhandvereinbarungen gibt, und zwar jegliche Treuhandvereinbarung ist eben ab 1.10. zu melden. Bisher waren ja nur Treuhandvereinbarungen zu melden, die auf die wirtschaftlichen Eigentümer auch Einfluss hatten.
Wenn es noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Am besten E-Mail graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen zu den wirtschaftlichen Eigentümer, WIREG und den ganzen Nominee-Vereinbarungen, die in diesem Zusammenhang stehen, auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Michael und das Team der Hoferleitinger Steuerberatung weiter. Danke dir für den Überblick und für die Zusammenfassung.
Danke auch.
Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.